Sinan.
Sebastian.
Weißt du, was ich gestern festgestellt habe?
Mit einem Schraubendreher deinen Stuhl.
Nee. Die Schrauben in meinem Kopf,
ja, die waren locker. Die habe ich schon festgestellt. Ja. Nee, was hast du festgestellt?
Ich habe mal in TikTok mal Kalmani in Grey eingetippt und stellte dann mit Erstaunen fest, dass eine alte Nummer von uns, und zwar Winter Ocean heißt die, da mal viral gegangen ist und ich das überhaupt nicht mitbekommen habe.
Echt jetzt?
Also es gibt 1680 oder 82 Videos,
die den Song verwendet
haben. Ach, krass. Ja, mit also alle anderen Songs immer nur ein, zwei, drei Videos, aber der wurde 1680 Mal verwendet.
Und wie recherchierst du das?
Du kannst einfach ein Suchfeld angeben und dann Kalmani habe ich angetippt und dann nach Sounds. Und dann zeigt er dir...
Warte, mein Handy rastet direkt schon aus. Ich habe TikTok geöffnet. So, warte.
Ja, das kommt, wenn man China-Handy hat, sieht dann.
Nee. Schnauze.
Ja, auf jeden Fall. Und dann gibt es so Songs, also so ein TikTok-Video, 340.000 Likes oder so. Ne? Ach, krass. Also richtig krasse Geschichte. Aber hat sich eigentlich nie niedergeschlagen dann auf den Streaming-Zahlen, weil der Song an sich hat bei Spotify so 50.000 Streams oder so.
Ja, ich habe mein Song Malaysia wurde 310 Mal benutzt.
Ja, hast du gerade gecheckt.
Ja, habe ich gerade gecheckt. Komm schon, krass, warte mal, siehst du hier irgendwelche Videos? Krass, ja, die benutzen den einfach in Malaysia. Das sind alles Videos aus Malaysia, die den Song benutzen.
Ja, Winter Ocean, unser Song, auch nur so Wintervideos, ne? Also im Schnee und sowas alles. Ja.
Oh Mann, ey.
Wahrscheinlich tippst du dann als Song Winter ein und dann war das vorne Suchtreffer, ne?
Tavengo Malaysia ist einfach voll der Hit in Malaysia. Ich wusste es nie. Wie geil. Ja, jetzt macht das voll Sinn, ne? Jetzt muss man irgendwie Songs so nennen, wie häufig genutzte Hashtags.
Ja, genau. Absolut. Also,
aber das rafft natürlich auch relativ schnell dann jeder und dann hat sich das auch wieder verpufft, dieser Effekt.
Also jetzt muss nach Jahreszeiten. Also jetzt muss ein Song haben, der Summer heißt irgendwas, ne? Ja. Und dann machst du einen Song, der heißt Winter und einen, der ist Autumn.
Ey, da fällt mir gerade noch was ein. Jetzt Spring. Pass auf. Ich habe jetzt festgestellt, ich habe mal am Montag ein Release gemacht. Das habe ich getimed für Samstag. Das geht. Also ne, mittlerweile, früher hat das ja immer länger gedauert, weißt du noch, ne? Mittlerweile ist es so, du kannst Montag sozusagen den Vertrieb anschmeißen und das dauert 2-3 Tage, dann ist das bei Spotify schon gelistet. Ne?
Ja.
Also du hast die Chance, sehr, sehr, sehr aktuell zu sein, ne?
Ja, aber dann kannst du halt nicht pitchen, ne?
Genau, dann kannst du nicht pitchen, nee. War jetzt in dem Fall nicht notwendig, weil das sind Songs für unser Fitorial 5 Programm.
Ja.
Und das sind ja so Songs mit so Ansagen, welche Übungen du machen sollst. Also das ist nicht relevant für den Normalhörer. Ne? Ist nur relevant für, deswegen muss ich das jetzt nicht irgendwie an Editorial Playlists pitchen oder so. Aber worum es mir geht, ist, man kann sehr, sehr, sehr aktuell sein. Ne? Das müsste ich mal ausprobieren. Ich mache einen Song und gucke, was die drei häufigsten Hashtags gerade in der Welt so sind. Und dann nenne ich den Song so. Aber wahrscheinlich hat es verpufft das trotzdem. Aber es wäre mal lustig. Als Experiment könnte man es mal machen.
Ja, ich denke, da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Mhm. Also auch bei TikTok wird es noch ein bisschen mehr Variablen geben, die da im Algorithmus eine Rolle spielen. Aber
du weißt, ne? So irgendwie so mal überlegen, okay, was sind die gerade drei Hashtags und dann versuchst du so.
Ja, gibt es sogar. Ich habe gestern Nacht ein TikTok-Video hochgeladen. Also das ist ein Ausschnitt aus der Single Danse avec moi, die wir vor kurzem veröffentlicht haben. Und da habe ich dann auch recherchiert, welche Hashtags gerade in Frankreich zum Beispiel am meisten genutzt werden. Und die habe ich dann auch verwendet in dem Videoposting. Okay. Ja. Ist eine französischsprachige Nummer, habe ich gedacht, mache ich das mal so. Aber es gibt da so Tools, die können dir das anzeigen. Muss einfach nach googeln. Die Trending-Hashtags auf TikTok.
In diesem Sinne, willkommen beim Vier-Gänge-Menü. Genau. Falls das noch nicht ganz klar ist, wo wir eigentlich gerade sind. Wir haben ein bisschen
Schrägstrich die Klangküche,
in Klammern, der ultimative Podcast
Mashup. Der ultimative Podcast. Ja, also man muss ja vielleicht für alle neue Hörer, eigentlich hört ihr gerade die Klangküche, aber wir haben dann Anfang der Corona-Zeit ja gesagt, es passiert gar nicht so viel, keine Festivals, nichts Großartiges passiert und es gibt aber viele andere Themen, über die gerade gesprochen werden muss, ja, also
ja.
Einfach an Anfang der Corona-Krise, dass wir das Format in das Vier-Gänge-Menü verschoben haben und da auch über andere Sachen sprechen.
Integriert.
Was aber nicht bedeutet, dass wir auch nicht über Musikthemen sprechen.
Ja, wir werden auch diesmal wieder jeweils, haben wir eine Top 3 mitgebracht, Top 3 Songs, die wir dann in der Premium-Klangküchen-Folge genauer reinhören werden, aber werden hier die mal ganz kurz anteasen und ja, dass ihr einen kleinen Vorgeschmack bekommt, was euch dann in Premium erwartet.
Ja.
Ja. Wollen wir dann mit dem Intro einfach mal abstarten und dann uns durch unsere Themen hangeln? Das klingt doch nach einem guten Plan.
Herzlich willkommen beim Vier-Gänge-Menü mit Sebastian und Sinan.
Wer möchte einmal anfangen?
Ich fange diesmal gerne an, wenn du nichts dagegen hast, weil letzte Woche bist du angefangen.
Ja, ja, ich habe da gar nichts gegen.
Gut. mein Thema ist Festivals.
Festivals?
Also, Festival. Also das, was gerade passiert ist. Und zwar am letzten Wochenende habe ich gesehen, hat das Perukaville Festival in Anführungszeichen stattgefunden. Hast du das gesehen?
Ja, in Anführungszeichen stattgefunden. In Anführungszeichen Festival hat... Ja, ja, ich habe Ausschnitte, ganz, ganz kurz. Ich habe so, ich glaube, eine Minute vom Felix Jänset habe ich gesehen.
Ja.
Ja.
Genau, also für alle, die es, also ich hätte es verpasst, der liebe Dominik hat mir per Instagram geschickt.
Ja, auch.
Schau mal rein. Und dann habe ich da mal 5 Minuten reingeskippt, ja, genau. Oder 10 Minuten und dann hat er, genau, Felix Jänset habe ich gesehen und ich habe auch Topic gesehen.
Ah. Krass.
Und erstmal wollte ich mit dir besprechen. So.
Topic ist auch DJ?
Ja, klar. Der ist auch DJ.
Moment, war der das schon immer oder war der das jetzt
noch? Ja, nee, der war auch schon lange DJ.
Ja? Ja.
Wusste ich. Der ist nicht jetzt erst letzte Woche DJ geworden.
Nee, das war ich mir nicht sicher. Da habe ich schon wieder vergessen. Ich wusste halt nur, dass er so viel am Produzieren, also dass er, klar, dass er der Produzent hinter der Nummer ist, aber war mir gar nicht bewusst. Ja. Okay.
Ja, genau, und ich wollte mit dir besprechen, auf der einen Seite, was du davon hältst, was die da gemacht haben, und auf der anderen Seite habe ich dann nachher noch so eine Idee, wie man das mit den Festivals machen könnte. Wollte ich mal mit dir auch besprechen. Also zunächst einmal, du hast es ja zum Glück auch gesehen, aber für die Hörer, die es nicht gesehen haben, das Perukaville ist ja ein Riesenfestival eigentlich, ne? Also man kennt das Mainstage davor, 20.000 Leute und gib ihm, ne? Also richtig bombastisch. Und jetzt war das so aufgebaut, der DJ hatte seinen Booth in der Mitte und außen drum zu, kreisförmig, waren so Flächen, so Tische.
Mhm.
Und pro Tisch waren dann immer so 2, 3, 4 Leute standen da dran und mit gehörig Abstand. Und ganz außen, den Kreis schließend sozusagen, waren dann so Getränkestände und so Buden irgendwie, ne?
Ja, also es war so im Prinzip eine 360-Grad-Veranstaltung, Stage. Also in der Mitte der DJ drumherum.
Ja, und was schätzt du so, vielleicht 100 Leute oder so, ne?
Es sah nach sehr wenig aus, ja.
Ja, also eine sehr intime Atmosphäre und das Besondere war jetzt, sowas hat man eigentlich noch nie gesehen vorher, ne?
Nee, das wirkte sehr, also, das, sagen wir mal so, es hatte ein bisschen was ZDF-Fernsehgarten mit noch weniger Zuschauern.
Das hatte so eine Mischung aus ZDF-Fernsehgarten und so Hochzeit oder so.
Ja,
weißt du, genau. So 100 Gäste DJ ist dann da, klar, der ist bei Hochzeit nicht ganz so in der Mitte.
Nicht,
ne?
So
der
prominent aufgestellt.
Etwas weniger prominent. Ja. Aber es hatte so eine ganz besondere Atmosphäre und visuelle... Ja, Gegebenheit. Und jetzt habe ich gesehen, haben einige so negativ drüber gesprochen. Also, was soll der Quatsch eigentlich? Was ist denn das hier, ne?
Ja.
Aber ich fand das jetzt gar nicht so schlecht, muss ich ehrlich sagen. Und zwar, du kannst natürlich gerade keine großen Festivals machen. Und die haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten da ein Event auf die Beine gestellt, das mit Sicherheit vorne und hinten nicht wirtschaftlich sinnvoll ist. Aber sie haben stattgefunden irgendwie, ne?
Ja.
Und das auf echt eine charmante Art und Weise.
Ja, ich sag jetzt mal was richtig Fieses, aber ich meine das nicht so fies, okay? Ich möchte das direkt schon mal sagen. Es wirkt ein bisschen so wie so eine Inklusionsveranstaltung. Ja, wie der behinderte Bruder von einem großen Festival. Und das ist nicht böse gemeint, weil natürlich muss man eben, also es ist ja nun mal so, Festivals sind gerade behindert in ihrer Ausübung. Also es geht ja nicht anders. Und das hat man natürlich gespürt. Deswegen sehe ich das ganz genauso wie du. Auf der einen Seite hat man so das Gefühl, okay, das ist echt irgendwie ein bisschen traurig. Aber dann kommt irgendwann das Gefühl, aber ey, komm, immerhin machen sie was. So, genau diese zwei Gefühle hatte ich die ganze Zeit. Ich so dachte, boah, das ist schon irgendwie, aber ja gut, was willst du machen, ne?
Ja. Genau, was willst du machen?
Deswegen ist ja einfach nur so, also es ist zu einfach, jetzt das so schlecht zu reden. So, ja, was soll der Scheiß?
Ja. Voll der Kack. Also du musst dich ja immer auch in die Lage des Veranstalters reinversetzen. Ja. Ne? Was machst du eigentlich? Also das Tomorrowland macht jetzt dieses Wochenende, geht einen ganz anderen Weg. Die machen so ein virtuelles Festival. Mhm. Da gab es jetzt die ersten Bilder. Also das wird so ein 3D-Erlebnis. Ne? Also du kannst dir das zu Hause am Rechner angucken. Die DJs stehen da wahrscheinlich vor Greenscreens und dann wird das so mittels 3D-Technik reingerendert in Echtzeit. Ne?
Okay.
Und ich glaube, die Crowd, die da unten steht, das ist dann alles so, entweder animiert war das oder es war auch reingepastet aus Real-Footage, aber ich glaube, es sah animiert aus irgendwie.
Okay, ja, also so gerendertes Zeug.
Gerendertes auch, Zeug, ja, ist verstehe. Das dann, ja. Und dann werden die DJs werden dann in Echtzeit, ne?
Ja, da so reingerechnet. Okay, jetzt ist die Frage halt in beiden Fällen, also du kannst ja entweder die eine Variante Perucaville ist, du machst ein Mini-Festival mit so einem gewissen Hochzeitsflair, so eine Größe von der Hochzeit.
Ja, also das ist auch, also wenn so ein, ich sag mal so, wenn so ein wohlhabendes Ehepaar heiratet oder so.
Sehr wohlhabend. Dann war schon viel Pyro und Licht und so. Also.
Ja, aber genau. Und dann buchst du auch Toppage als DJ und so, ne? Und dann kostet die Hochzeit so 150.000 Euro. So sah das aus.
Genau,
ne?
So sah das aus, ja. Wie eine 150.000 Euro Hochzeit. Darauf kann ich mich einigen. So sah das aus.
Ja.
Und das ist so der eine Weg. Und jetzt werden wir mal sehen, was nächste Woche kommt. Da haben wir dann den anderen Weg, dass ein komplett virtuelles Festival. Und die Frage ist ja letztlich so, was erzeugt jetzt die größeren Emotionen beim Zuschauer, oder?
Ja, und die dritte Möglichkeit ist ja dann vielleicht gar nichts zu machen. Ne? Also machen ja auch viele Festivals dann gar nichts. Beziehungsweise es gibt noch mehr Möglichkeiten. Also das Electricize hat das ja gemacht. Die machen so ein Camping-Event mit so Segmenten und so. Das haben sie jetzt gemacht schon, ne?
Ich weiß es gar nicht.
Ich glaube, die machen da mehrere jetzt davon. Also die haben auch so begrenzte Zuschauerzahlen und die Nachfrage war, glaube ich, groß, dass sie das mehrfach machen diesen Sommer. Finde ich bisher auch eine super Lösung. Aber also zumindest machen sie was. Und auf der anderen Seite machst gar nichts, ne? Lässt aber ausfallen und RIP.
Ja.
Da finde ich die Idee, irgendwas zu machen, schon mal wesentlich smarter. Und wenn du das dann auch noch online streamst, dann hast du halt auch noch ein bisschen Reichweite. Du hast Presse.
Ja, ich frage mich halt so ein bisschen, wie ist die Finanzierung des Ganzen? Also du nimmst ja definitiv, 50, 100 Mal weniger, nein, keine Ahnung wie oft.
Du nimmst gar nichts ein. Also Paruka will jetzt nicht, also klar, diese 100 Leute, die da waren, ich schätze mal, das waren Family and Friends oder so, ne?
Okay, also du machst es quasi gar nicht so, hier 1.000-Euro-Ticket, dann darfst du da rumstehen, sondern ausgewählter Kreis oder so.
Schätze ich mal, ja.
Hm. Ja, du machst damit halt kein Geld, ne? Deswegen weiß ich immer nicht so.
Aber das machst du ja mit Autodisco zum Beispiel auch nicht, ne? Haben wir ja gelernt.
Ja,
also zumindest, ich weiß nicht, ob sich das geändert hat, aber es gab die Aussage vom Index in Schüttorf, die haben ja mit angefangen mit Autodisco.
Mhm.
Da hat der Geschäftsführer gesagt, dass es wirtschaftlich nicht rentabel ist.
Ja.
Und gefühlt haben die auch stark nachgelassen, diese Autodiskos, ne? Oder kriegst du da noch was von mit?
Nee, aber ich kriege generell wenig mit, deswegen weiß ich nicht, ob das aussagekräftig ist. Aber grundsätzlich habe ich jetzt auch so das Gefühl, es wird jetzt viel rumprobiert. Und die sind ja auch gezwungen, aus dem Stand jetzt relativ schnell ein Konzept auf die Beine zu stellen. Und das schaffen sie auch. Aber die Frage ist ja wirklich am Ende, jetzt machen wir mal eine Rechnung, ziehen einen Strich drunter und gucken mal, ob sich das rentiert hat. Ich weiß ja nicht, ob jetzt auch, keine Ahnung, geht man dann auch mit den Künstlern ins Gespräch und sagt, hier Leute, wir können euch nicht die 10.000 Gage, wir können euch nicht die 20.000 Gage zahlen. Seid ihr auch mit 1.000 zufrieden? Weiß ich nicht, könnte ja auch sein, ne?
Ja, 100% haben sich da die Gagen verändert, aber sowas von.
Ja, aber also ich weiß, der Markt, die haben auch teilweise keine Wahl, weil dann stehst du ja auch da und sagst, ey, warte mal, es wird dieses Jahr keine Festivals geben. Ja klar, lege ich auch dann für einen Tausender auf.
Also ich weiß, bei den Autodiscos haben ganz viele auch für Oma aufgelegt, ja. Also gar nicht, gar keine Gage bekommen. Einfach nur, ey, wenn du Bock hast, mal wieder stattzufinden irgendwo, dann kriegst du hier Kosten und Logis. Aber Gage gibt's nicht. Und da hat sich ja so Angebot und Nachfrage hat sich ja ein bisschen verschoben. Und da haben sich die Preise dann angepasst, ne?
Ja, weil das ist willkommen in unserer Welt. Also wenn du das ist halt so irgendwie so krass, wenn du kein Geschäftsmodell hast, wo jetzt wo die Massen für zahlen können, dann hast du es einfach ganz schwer.
Das ist auch ultra hart für junge Festivals. Ich habe das gelesen in einem Interview mit dem Veranstalter vom Ferdinand Fels Festival. Die machen das, glaube ich, jetzt im 5. Jahr oder so. Also hätte stattgefunden, 5. oder 6. Mal. Und die sagten, die sind jetzt gerade erst in die schwarzen Zahlen gekommen.
Break-Even-Point gerade erst.
Also du musst 5-mal Festival machen oder so, danach hast du erst dein Invest wieder raus.
Krass.
Aus den Vorjahren. Also du musst ja am Anfang erstmal richtig investieren.
Ja.
Und dann hast du erstmal Equipment, das lagerst du ein und so. Und dann mit der Zeit wirst du wirtschaftlich.
Amortisiert sich das dann, ja.
Absolut. Und dann kommt Corona und macht den Strich durch die Rechnung. Das ist natürlich echt hammerhart. Und ich kann mir vorstellen, also ein Perukabel gibt es jetzt schon seit 4 Jahren oder so. Weiß gar nicht. 4, 5 auch.
Hm.
Die werden natürlich vielleicht ein bisschen schneller Break-Even gehabt haben. Und jetzt haben sie Geld in der Kriegskasse, dass die dann halt auch so ein Event da mal machen können, wie das letztes Jahr war. Ne? Ja. Letztes Wochenende war.
Ja. Tja.
Aber schon hart. Anderen Aspekt wollte ich jetzt noch mit dir eben kurz besprechen. Ich habe gesehen und gelesen, dass die Bundesliga, die strebt ja wieder an, mit vollen Stadien zu agieren, ne?
Ja. Also
zumindest so teilweise. Und
ganz kurz, kann man sich überlegen. Erstes Mal 2015. Juli 2015, also 15, fünf Jahre.
Also 5. Mal wäre das jetzt
gewesen. Ja, genau.
Genau. Also Fußballstadion, also wenn du volle Fußballstadien hast, dann bist du ja nicht mehr so weit davon entfernt, Festivals zu haben. Also, ne, viele Menschen auf kleinem Raum gedrängt.
Ja.
Und ein großer Aspekt soll sein, ins Stadion kommst du nur, wenn du 48 Stunden lang negativen
Also wenn Corona-Test mitbringst, der nicht älter ist als 48 Stunden und der negativ ist. Ja.
Also zumindest ist das, die haben das ja noch nicht festgelegt, aber das ist so ein Ding von deren Konzept, das so im Raum steht. Und wenn man das jetzt überträgt aufs Festival, kann man ja vielleicht auch mitarbeiten. Und dann habe ich mal geguckt, also es gibt schon Corona-Schnelltests, die kannst du auch in der Apotheke kaufen. Die haben so 98% Treffersicherheit, also relativ hoch, und liefern dir ein Ergebnis in 10 Minuten.
Kosten?
100 Euro. Also in der Apotheke kosten 99 Euro so ein Corona-Test. So, und jetzt die Idee, die ich hatte, du machst einfach diese Corona-Schnelltests beim Einlass des Festivals.
Ja.
Und dann kannst du ja garantieren, zu einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit.
Ja, natürlich zu 98%. Keine
98%, ja. Aber das kann man noch erhöhen. Also du kannst zum Beispiel 2-mal testen oder so, ne?
Ja, also das ist schon sehr, also das ist schon relativ sicher, klar.
Das ist schon relativ sicher.
Das ist 98% sicherer als vorher, weil vorher also ist es ein Blindflug, wenn du einfach alle reinlässt, ja.
Dann ist ein Blindflug, ja. Also die Idee halt, Corona-Schnelltests am Festival-Eingang zu machen. Und alle Leute natürlich rein, die negativ sind, Leute, die positiv sind, raus. Und wenn die dann in der Gruppe gekommen sind, ganze Gruppe nicht rein und solche Sachen. Ne?
Ja.
Mit Sicherheit eine riesengroße logistische Herausforderung.
Oh, auf jeden
aber Fall, das hättest du im Fußballstadion auch, gerade beim Einlassen. Ne? Aber da gibt's so, da muss man sich einfach mal hinsetzen und ein paar Konzepte entwickeln. Sowas wie, weißt du, Festival startet freitags nachmittags, ne?
Ja.
Und dann kriegst du auf dein Zeitfenster zugewiesen, wann du kommen sollst.
Also es gibt ja Ticketnummern, dann kannst du ja so nach Nummern sortieren, sagst die Nummern so und so.
Genau, die Nummern so und so müssen schon freitags zwischen 8 und 9 Uhr kommen.
Genau, ja.
Und dann machst du 100 Eingänge, also so 100 parallel irgendwie, ja, ja. Schnelltest, ne? Und so wie auch Leibesvisitation gemacht werden, weißt
ja,
du?
Ja, ja,
so
schon klar.
Kurz Wartezeit und dann so Schleusen und dann durch.
Ja.
Mega aufwendig und so, aber zumindest theoretisch vielleicht eine Option. Und zwar rede ich jetzt von 2021.
Hm. Ja, ich denke, also klar, fürs nächste Jahr, dass man da eine Lösung hat, weil flächendeckender Impfstoff wird immer noch auf sich warten
und
lassen.
Und ich bin bis dahin wird sich auch noch was tun. Also bis dahin werden die Schnelltests vielleicht sogar 5 Minuten gehen.
Ja.
Und vielleicht werden sie bis dahin 99,9% Treffsicherheit haben.
Ja. Und wenn du auf Masse produzierst, dann hast du irgendwann auch einen Test, der liegt nicht mehr bei 99 Euro, sondern der kostet 10er.
Wenn so ein Festival dann, genau, wenn so ein Festival 120.000 Corona-Schnelltests kauft, dann kosten die nicht mehr 99 Euro, dann kosten die 9,90 Euro.
Genau.
Und die Kosten wälzt du einfach ab aufs Ticket.
Ja.
Und
ja, ich weiß nicht genau. Ist eine Möglichkeit, ja.
Zumindest so eine erste theoretische Möglichkeit. Ich suche noch den Haken irgendwie an der Geschichte. Also klar, es gibt, logistisch ist das echt krass bestimmt, aber das kann man lösen, glaube ich. Ne? Also wenn die das im Fußballstadion hinkriegen.
Ja, ich habe noch so andere, wo ich genau auf dasselbe, also man kommt, ich habe mir dieselbe Frage gestellt. Ich bin in einer WhatsApp-Gruppe mit Freunden, wo wir jedes Jahr unseren Skiurlaub planen. Ne? Und Skiurlaub planst du tatsächlich im Sommer des Vorjahres, weil du musst halt schon mal gucken. So, und das heißt, es war jetzt ist so der Zeitpunkt. Und dann wurde in der Gruppe schon gefragt, so wie sieht's aus, Leute? Skiurlaub 2021. Und dann so haben wir auch so überlegt, ja, also erstmal jetzt kann ich mir kaum vorstellen, dass das stattfindet. Weil Skiurlaub ist ja, wir wissen es aus Ischgl, war ja ein großes Problem, was zwar, ja, lag natürlich jetzt vorwiegend an der Feierei. Allerdings muss ich auch sagen, also ich weiß es ja, ich bin ja jedes Jahr im Skiurlaub und du hast ein Riesenproblem in den Gondeln, ne? Also du hast davor stehen hunderte Leute dicht gedrängt und in den Gondeln sitzen dann, weiß ich nicht, 50 Leute oder in kleineren Gondeln dann so 8 Leute und so, aber auch alle dicht gedrängt in einer geschlossenen Kabine. Ist eigentlich worst case. So, kannst du gar nicht anders machen. Also habe ich überlegt, okay, wie kannst du das Problem lösen? Du kannst es eigentlich nur lösen, indem du in das Skigebiet gar nicht erst reinkommst, wenn du keinen negativen Corona-Test hast.
Ja.
Also du musst am Anfang des Skigebiets quasi, hast du eine Pforte, dort musst du einen Corona-Schnelltest machen, wenn er negativ ist, dann darfst du überhaupt erst rein.
Ja, läuft immer auf diese Schnelltests hinaus, weil also so ein Corona-Test ist ja eine Momentaufnahme. Ne?
Ja.
Es kann ja sein, dass du negativ in das Gebiet fährst, machst 2 Wochen Urlaub und nach einer Woche infizierst du dich irgendwie.
Ja gut, man muss sagen, 99% der Skiurlaube sind genau eine Woche. Also die meisten Leute sind eine Woche da.
Ja, aber so vom Prinzip her, ne? Also du musst eigentlich, sind wie gesagt immer Momentaufnahmen. Also ist auch die Kritik an den Fußballstadien, diese 48 Stunden ist halt auch nicht gut, ne? Weil also es kann sich ja jemand in der Zwischenzeit angesteckt haben und dann wird das Ergebnis, verstehst du, in diesem Zeitfenster von 2 Tagen kann man positiv werden.
Ja, klar, das ist jetzt nach oben hin, ist das natürlich immer optimierbar, bis hin zu, wir lassen es ausfallen. Die Frage ist ja, finden wir eine Möglichkeit, um, sag ich mal jetzt, einen Großteil solcher Infektionsherde zu reduzieren? Und da hilft natürlich auch ein Schnelltest, der 48 Stunden alt ist. Weil du kannst halt immer den Fall konstruieren, so, ja, dann war der zum Zeitpunkt des Tests, war der Typ noch negativ. Ein Tag später ist er ansteckend geworden, dann ist er, das ist klar, aber das ist halt natürlich schon sehr viel unwahrscheinlicher, ne?
Genau, du musst die Wahrscheinlichkeit so minimieren,
dass
und das Risiko so minimieren, dass das auf ein erträgliches Maß sinkt. Ja? Also du hast ja bei jedem Festival irgendwelche Risiken. Also
es
kann ja immer irgendwas passieren. Aber du musst das auf ein vernünftiges Maß bringen, dieses Risiko. Und dann kannst du damit arbeiten. Zum Beispiel, also du müsstest noch Pflicht machen, dass jeder diese Corona-App hat, ne? Weil dann kann man nachträglich nachverfolgen, mit wem hatte er denn Kontakt auf diesem Festival.
Ja. Und jetzt sehe ich schon die Ersten, die im Eck springen und schreien, klar, nur noch mit positivem Test, nur wenn ich die App habe, China 2.0.
Ja, die Alternative ist halt kein Festival zu machen, zu Hause zu bleiben. Ne?
Ja, ja.
Man muss jetzt natürlich kreativ sein und sich auch den Gegebenheiten anpassen. Das ist einfach so in Krisen. Ne?
Ja.
Man muss damit leben. Also ich bin auch ein bisschen irritiert, ganz ehrlich. Der World Club Dome hat letzte Woche ein Newsletter rausgehauen, dass sie das erste Festival sein werden, was wieder stattfinden wird nach der Corona-Krise. Und dann gucke ich aufs Datum und dann Januar 2021. Also
muss ich mir mit meinem Skiurlaub gar keine Gedanken machen. Der wäre ja danach.
Also erstmal.
Frag doch einfach das Orakel World Club Dome. Die wissen anscheinend alles.
Also man muss aber auch ganz fairerweise muss man sagen, sehr wahrscheinlich oder so haben sie dazu geschrieben. Ne? Also die haben auch so ein bisschen den Konjunktiv dann da irgendwie reingebastelt. Aber man muss immer differenzieren zwischen, es ist ein Impfstoff verfügbar.
Mhm.
Also da kann ja sein, dass sogar einer irgendwie Ende des Jahres da ist. Aber bis alle geimpft sind. Rechne nochmal ein Jahr dazu. Also das dauert Ewigkeiten, bis du, oder du brauchst ja nicht alle impfen, aber...
Ja, aber bis überhaupt, bis das mal eine flächendeckende Wirkung hat, ja.
Also da vergeht, das ist noch ein ganz anderer Schnack. Und dann gibt es noch so Sachen wie alle Pandemien, die bisher so irgendwie abgelaufen sind in der Menschheitsgeschichte, sind nie in einer Welle abgelaufen, sondern mindestens immer in einer zweiten Welle auch.
Ja, ja.
Das wäre jetzt bei Corona das erste Mal, dass wir keine zweite Welle bekämen. Zumindest sollte man das mal auf dem Zettel haben, dass das eine Option ist, dass wir im Winter, Herbst, Winter nochmal eine zweite Welle bekommen. Ne?
Ja, ja.
Also das ist dann, also ich weiß nicht genau, also ein bisschen mutig finde ich das. Ich freue mich natürlich, wenn es klappen sollte, da im Januar irgendwie einen World Club Dome zu machen. Aber, also World Club Dome, das ist ja im Fußballstadion.
Ja.
Und also die sitzen da ja nicht auf der Tribüne mit 1,50 Meter Abstand, sondern die stehen ja alle im Innenraum und so, ne?
Ja, ja, das war so gedacht, glaube ich, wie so ein Festival schon immer war. Ganz viele Leute. Ja,
genau.
Ja.
Also meine persönliche Meinung, ich bin da skeptisch, dass das funktionieren wird. Aber ich gucke mir das gerne an und lass mich da gerne vom Gegenteil
eines Besseren belehren, ja.
Yep, genau.
Ja, wir werden es sehen. Also ich habe auch viel darüber nachgedacht und ich denke auch, irgendwie mit Testen im Prinzip das gar nicht erst passieren lassen können. Die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Infektionsbombe baut, das muss man irgendwie in den Griff kriegen, ja, denke ich auch.
Ja, genau. Also du musst die Leute rausfischen aus dem ganzen Wust an Menschen, die positiv sind. Und dann können die Leute, die gesund sind, feiern.
Ja, und ihr verpisst euch, ihr Kranken! Werden die mit Mistgabeln
Man muss ja immer, also wir reden jetzt von in dem nächsten Jahr, ne? Da tut sich bis dahin super viel. Also die App wird bis dahin viel besser sein, ne? Und vielleicht gibt es noch eine zweite oder dritte App. Die Tests werden besser sein, gerade schon alles erwähnt. Also vielleicht haben wir dann Optionen, dass das wieder funktioniert.
Die Menschen sind schon pfiffig, was sowas anbelangt.
Und richtig, klar, vor allen Dingen, wer da viel Geld hintersteckt, ne? Und jetzt kann man das nochmal ein bisschen weiter, also vielleicht ist das sogar irgendwo eine Option für Clubs. Also Eingang Club, ne, musst du einmal kurz hier, wie Schwangerschaftstest, ne? einmal draufspucken, also oder einmal im Mund halten, ne, dass dein Speichel dran ist. 30 Sekunden warten und dann blinkt das Gerät grün oder rot. Darfst du rein oder nicht?
Ja, jetzt mache ich mal den 1984 oder wie hieß das damals, George Orwell-Typen und sage, ja, weißt du, wenn wir so weit sind, dann wird es irgendwann so sein, dann machen wir einen multiplen Schnelltest, der checkt alles. Der checkt, ob du Corona hast, der checkt, ob du Grippeviren hast, der checkt, ob du HIV hast und so weiter. Und in allen, überall müssen wir ständig uns testen lassen und wenn du nicht genügend gesund bist, dann wirst du immer aussortiert.
Ja.
Kann natürlich, also Ja.
Ja. Ja, das ist ja Horrorszenario, ne?
Ja, ja, aber
das ist. Aber du musst also ja mal ein Trunk, da sind die Schweine. Also hast du das mitgekriegt? Also wenn du jetzt ins Restaurant gehst oder irgendwo was dich hinsetzt und was essen willst, musst du dich ja in eine Liste eintragen.
Richtig, ja.
Ja, und jetzt fängt die Polizei an und sammelt diese Listen ein und arbeitet damit, ne, um Verbrecher zu fangen und Kriminalität aufzudecken. Ne? Dafür waren die gar nicht gedacht und gemacht worden, diese Listen.
Na, aber, sieh mal einer an, wie praktisch diese Listen sind.
Ja, aber so geht das los. Also sobald du irgendwie eine Möglichkeit, es wird immer genutzt. Ne?
Klar, das ist ja das, was die Datenschützer all die Jahre immer so rumstellen, ist, wir müssen aufpassen, was für Daten wir generieren. Und selbst wenn du die besten Absichten hast, ja, irgendwann kommt einer um die Ecke, der hat nicht die besten Absichten damit.
Ja. Also ich habe es mal vom CCC, vom Chaos Computer Club gehört. Ja. Also wenn es theoretisch möglich ist, ne?
Ja.
Dann wird es gemacht.
Ja, ja.
Also du kannst sagen, du hast einen riesengroßen Datensatz und es würde 2 Milliarden Dollar kosten, diesen Datensatz zu knacken, ja?
Ja.
Das wird gemacht. Also dann die NSA schmeißt das Geld dann drauf, um an diese Daten zu kommen. Es wird gemacht. Es ist nicht so, es gibt diese Hürde nicht. Es wird nicht gemacht. Wenn es theoretisch möglich ist, wird es gemacht. Und da muss man halt ein bisschen aufpassen. Aber das wäre jetzt schon ein ganz anderes Thema, was du da gerade anschneidest. Oder war das dein neues Thema schon?
Nee, das war nur so. Das wollte ich nur mal so anmerken, dass das bei den ganzen Lösungen, die wir haben, die wir uns so überlegen, ne, das ist bei der Verfolgung, bei Corona-App und so, muss man das halt immer zumindest auch im Hinterkopf behalten. Ne?
Ja, ist Abwägung. Ne? Also wir haben ja schon, als die Corona-Krise losging, haben wir schon ziemlich viele Bürgerrechte und so ein bisschen über Bord geworfen.
Ja,
ne?
Ja.
Also wir haben uns ja Ausgangssperre und sowas alles, das war schon sehr grenzwertig.
Mhm.
Und teilweise haben die Gerichte ja auch zurückgerudert. Also gerade jetzt, jüngst hier Tönnies Ausbruch, wurde der ganze Landkreis Lockdown gemacht und hat Gericht entschieden, nee, war zu krass. Also starke Einschränkungen.
Ja, man muss aber auch sagen, also habe ich mir auch mal einen interessanten Podcast zugehört, das hat tatsächlich alles genau so seine Richtigkeit auch. Ne? Also so funktioniert so diese Gewaltenteilung und so weiter, dass man sowas zunächst erlassen kann, dann gibt es das und dann prüft im späteren Verlauf ein Gericht, ob das überhaupt konform ist und dann kann es das wieder kippen und so. Und das zeigt eigentlich nur, dass unser System sehr gut ist. Also dass eben nicht einfach irgendwer was machen kann, sondern Gerichte können diese Entscheidungen der Minister und so können einfach wieder einkassieren. Und das ist ja ein gutes Zeichen.
Ja. Genau.
Ich könnte jetzt mit meinem Thema, soll ich?
Sehr gerne, Sinan.
Okay, ich habe erst ein bisschen überlegt, ob ich erzählen soll, aber eigentlich ist es gar nicht schlimm. Und ich habe selbst so eine Erfahrung gemacht, deswegen wollte ich das mal mit euch teilen. Also ich habe es dir schon erzählt, ich war gestern beim Arzt, gestern früh, und habe eine Magenspiegelung bekommen. Und jetzt erstmal, falls sich irgendwer hier so Gedanken macht, es ist nichts Schlimmes bei rausgekommen. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht hundertprozentig, warum ich das jetzt machen sollte. Mein Hausarzt meinte, mach das mal, er will da Sicherheit haben. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist nichts Schlimmes bei rausgekommen. Jetzt wollte ich dich erstmal fragen, hast du schon mal was du hattest wahrscheinlich noch keine Magenspiegelung in deinem
Nein,
Leben?
Nein, hatte ich noch nicht. Nee.
Hast du irgendwas darüber mal gehört?
Ja, meine Mutter hatte mal eine Magenspiegelung und das war eher so unangenehm.
Okay, also das heißt, was du so gehört hast, ist sehr, sehr unangenehm. Also man kriegt einen Schlauch durch den Mund in den Magen und dann wird das untersucht, ne?
Genau.
Und ich habe auch, ich war nicht begeistert, als ich diese Nachricht bekommen habe, ich soll eine Magenspiegelung machen. Und dann sitzt du da und denkst so, ja, sollst du das jetzt irgendwie mal googeln oder besser nicht? Weißt du, du willst dich auch nicht verrückt
machen. Besser nicht.
Besser nicht, so. Und ich war auch die ganze Zeit so, ich habe das dann auch Freunden erzählt und dass ich so, ja, ich habe nichts von einem Magenspiegelung. Und immer die Reaktion war richtig, also es war eigentlich, die Reaktion war noch schlimmer, als irgendwas zu googeln, weil alle gucken dich mit riesigen Augen an und sagen so, ach du Scheiße. So, oje, oje, ne? Und ich war die ganze Zeit, ey, so Mann, jetzt hör mal auf, Mann, mach mich jetzt nicht wahnsinnig, ne? Das wird schon. Und so. Und dann dachte ich, ey, komm, das haben schon Millionen Menschen vor mir, ey.
Ja, eben, also das wäre meine Denke, ne? Ich denke so, oh, das machen jeden Tag tausende Menschen in Deutschland.
Ja.
Und ich höre da nichts von, also kann das jetzt nicht so schlimm sein. Das machen alte Omas, schaffen das und Opas.
Genau, so habe ich versucht auch so, ne? Ich habe so gesagt, komm. Das schaffen so viele Leute, da werde ich jetzt dann auch so...
Dann schafft der Sinan das auch.
Dann schaffe ich das auch, so. Und dann kriegst du auch so einen Zettel vorher, da steht so drauf, wie es ungefähr ablaufen wird. Und der Zettel war aber nicht so ganz 100% präzise. Also da stand nur so, ja, manche Menschen empfinden die Magenspiegelung als unangenehm. Und ich dachte so, okay. Und dann stand da so darunter aber noch... aber bei Bedarf führen wir auch eine, ja, so einen Dämmerschlaf, also so eine kleine Narkose ein,
ja,
und dann
ja.
ist das besser. Und
Sedierung
so.
Ist das.
Sedierung, ne?
Ja.
Und so, ich bin dann zum Arzt, war ein bisschen aufgeregt, hatte ja auch Mundschutz an und so, weil alles die Hygienevorschriften, dann saß ich da gestern und ich war schon sehr nervös, muss ich sagen, war 8 Uhr morgens, ne? Und dann kommst du da rein und aufgrund der Hygienemaßnahmen ist das natürlich alles noch mehr, da kommt jetzt keiner und betreut dich, sondern die stehen alle mit 5 Meter Abstand und haben Mundschutz, du hast Mundschutz und dann heißt es, ja, bitte in die Kabine, bitte das ausziehen, danach bitte den Mundschutz ablegen, Hände waschen und danach nicht mehr sprechen. Ja, also du sollst ja. dann nicht mehr sprechen, um eben keine Aerosole und so. Also ist jetzt nicht so das Setting, wo du dir denkst, geil, ich fühle mich voll wohl hier, ne? So, dann legst dich da hin, dann habe ich einen Zugang bekommen, also das heißt im Arm eine Vene gesucht und dann hast du ja so einen Zugang. Und dann kam folgender Punkt, dann kam der Arzt rein und meinte so, so, wir schicken sie jetzt mal schlafen und dann schaue ich mir mal ihren Magen an. Und ich dachte so, okay, ich wusste gar nicht, also dann, okay, habe ich gefragt, ne, so, was heißt schlafen? Und so, ja, sie kriegen jetzt ein kleines Mittel und dann sind sie ein bisschen schläfrig, ne?
Ja, das ist die Sedierung
dann. Genau, und dann habe ich mich da hingelegt, dann haben die mir das Zeug reingeknallt und es dauert exakt, also die Spritze ist drin, ne? Und es, ich sag dir, 5 Sekunden und du denkst erstmal, krass, ich habe gerade 2 Bier gesoffen.
So. Mhm, ich kenn das wohl.
Und dann, weitere 5 Sekunden später, war ich richtig, ich war so müde und ich habe nur noch so, ne? Und dann bin ich eingepennt. Und dann auf einmal fragt mich die Arzthelferin so, ja, hallo, sind Sie wach? Verstehen Sie mich? Ich so, ja. Dann so, wissen Sie, wo Sie sind? Ich so, ja, ich bin hier beim Arzt und ich kriege jetzt eine Magenspiegelung. Und sie so, nein, Sie hatten eine Magenspiegelung.
Ja.
Ich habe exakt nichts davon mitbekommen, gar nichts.
Ja.
Und dann habe ich sie gefragt, also ich war noch ein bisschen komisch drauf, und dann habe ich so gefragt, was haben Sie mir denn da gespritzt? Und dann sagt sie so, das war Propofol. Ich so, okay. Und dann war ich war noch so ein bisschen merkwürdig drauf und hab noch so gefragt, macht das Zeug süchtig? Und sie sagte so, ja, also wenn man es jetzt nicht falsch verwendet, dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Und ich war echt nur so, und dann hat es aber eigentlich auch nur so weitere 5 bis 10 Minuten gedauert und dann war ich wieder fit. So.
Ja.
Und dann, ich war so geflasht von diesem Zeug, dass ich dachte, wie krass ist das bitte? Man hat ein Zeug entwickelt und dann habe ich mal so ein bisschen recherchiert, das ist noch gar nicht so alt, ne? Das ist erst 2013 von der WHO, 2016 in die Reihe der essentiellen Arzneimittel der WHO aufgenommen.
Das gibt es aber schon länger.
Das gibt es länger, aber ja. Tatsächlich diese Superdosierbarkeit, ne? Dieses,
ja.
Dass man das so geschickt anwendet, das ist... Also ich weiß noch, vor 20 Jahren in der Schulzeit, da hatte ein Kumpel von mir auch eine Magenspiegelung und der hat das nicht bekommen. Der hat auch berichtet, du liegst da und hast einen Schlauch im Hals und hast das Gefühl, du musst die ganze Zeit kotzen. Es ist die reinste Qual. Und mit diesen Bildern bin ich da hingegangen und im Nachhinein muss ich sagen, die Medizin ist so krass, ja, die Wissenschaft ist so krass, dass die das mittlerweile können. Die können dich für exakt 20 Minuten ausknipsen.
Ja.
Und danach konnte ich einfach, ich bin mit der Bahn nach Hause gefahren. Ich war den Tag über, war ich noch so ein bisschen, ich durfte dann auch kein Auto fahren gestern und so, ne? Also ich war so ein bisschen, ja, so schlapp, aber wenn ich mir überlege, die haben mich für 20 Minuten einfach mal weggeknipst. Wahnsinn, Wahnsinn. Und da, ich wollte das einfach mal erzählen. Erstens, um vielleicht irgendjemanden, der vielleicht auch mal irgendwann in seinem Leben eine Magenspiegelung machen muss, die Angst zu nehmen, also wenn ihr da bei irgendwem in guten Händen seid, die schaffen das tatsächlich, euch da gezielt kurz mal einschlafen zu lassen. Und es ist für mich, ich wollte einfach nur mal erzählen, wie wahnsinnig ich manchmal die Wissenschaft finde. Also das muss man sich doch mal vorstellen. Da haben wir irgendwie so rausgefunden, da gibt es so einen Stoff, ja, und wir wissen genau, den zu dosieren, und der ist doch cool, oder nicht?
Ja, absolut. Ein Hoch auf die
Wissenschaft.
Medizin.
Ja, also es ist Wahnsinn. Ja. Dann habe ich den Wikipedia-Artikel zu Propofol gelesen und ist natürlich auch ein übles Zeug. Pass auf, da gibt es den Abschnitt Sonstiges, den lese ich mal vor, weil es echt krass ist. In Ermangelung eines anderen Wirkstoffs soll in Zukunft Propofol für die Exekution von zum Tode verurteilten Häftlingen in den Vereinigten Staaten eingesetzt werden. Also das heißt, die bringen die dauerhaft zum Einschlafen damit. Allerdings versucht der deutsche Hersteller Fresenius Kabi dies mit Handelsbeschränkungen in den USA zu verhindern. Also das Zeug kannst du natürlich auch dann in einer Überdosierung dazu bringen, Menschen einfach zu töten. Das ist auch schon wieder natürlich ich meine, wie du Menschen tötest, ist eh egal, aber...
Das wäre auf jeden Fall mal auch ein Thema für uns, so Todesstrafe. Da müssen wir einfach mal drüber sprechen irgendwie, aber nicht jetzt.
Naja, dann
ist ein Thema für mich.
Propofol spielte auch eine Rolle beim Tod des amerikanischen Sängers Michael Jackson und der Verurteilung seines Leibarztes wegen fahrlässiger Tötung. Todesursache war eine akute Vergiftung durch Propofol.
Ja, falsch dosiert hat er.
Genau. Also ich kann bestätigen, man kann davon sehr gut einschlafen und ich kann... Ja. muss es mit Vorsicht zu genießen, das Zeug. Und dann noch, genau, seit November 2019 besteht ein Lieferengpass für Propofol. Der Berufsverband Deutscher Anästhesisten sieht dadurch eine Gefährdung des hohen Behandlungsniveaus in Deutschland. Also wenn wir das nämlich nicht mehr haben, dann haben wir genau das Problem, teilweise dann Magenspiegelung wieder zum Kotzen. Infolge des in den letzten Wochen aufgrund der Covid-19-Pandemie drastisch gestiegenen Bedarfs meldete der Hersteller 2020 beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte einen Lieferengpass für Propofol. Blablabla. Ja, also auch hier Corona macht
es
schwierig.
Es wird nicht nur bei Magenspiegelungen verwendet, sondern auch bei anderen Sachen noch. Ne? Mhm. Also Darmspiegelungen zum Beispiel.
Ja.
Und noch so anderen kurzen Eingriffen, glaube ich.
Genau. Kurz, wenn du kurz einmal einschlafen lassen musst.
Also, eine Anästhesie, also ist ja eine Vollnarkose, hat, glaube ich, richtig krassen Impact. Ne? Also da setzt deine Atmung, glaube ich, aus.
Richtig, da musst du beatmet werden bei einer richtigen Vollnarkose, ja.
Genau, deswegen hat man immer im Krankenhaus, wenn man so OP hört, immer mal.
Ja, ja.
Das ist die Beatmungsmaschine, weil du in der Vollnarkose bist. Und das ist halt immer ein Risk, also das, Risiko. Und das hast du bei diesem Sedierung hast du es nicht.
Genau. So krass. Du atmest von alleine weiter. Das ist der Vorteil davon. Es funktioniert nicht so hundertprozentig für eine OP, weil es tatsächlich auch nicht schmerzstillend ist. Also es ist nicht vergleichbar. Ja. Aber gerade für diese kleinen Eingriffe ist es halt super. Ne? Und also wie gesagt, ich war da nicht auf dem neuesten Stand. Seit gestern weiß ich, wie krass wieder die Technik ist, wie krass die Wissenschaft ist und ich bin ja so ein Wissenschaftsfan und wollte ich nur mal erzählen.
Ja, sehr gut. Schönes Thema, Sina. Jetzt sind wir in der Mitte unseres Podcasts angekommen und wollen wir unsere drei Songs mal kurz hier Anteasern, präsentieren.
Genau.
Ja.
So, du hast sie schon auf die Klangküchen-Playlist gepackt.
Also geht mal auf Spotify und sucht mal nach Klangküche, die Playlist zum Podcast. Da findet ihr unsere Playlist. Könnt ihr auch natürlich gerne folgen.
Okay, was ist dein Platz 3-Vorschlag?
Ja, ich habe gesehen und kam völlig überraschend für mich, dass Robin Schulz Sun is Shining gemacht hat. Und zwar den Klassiker mit Bob Marley and the Wailers.
Okay.
Und das Besondere ist natürlich an diesem Release, also Sun is Shining kennt man, gab es auch schon in der Vergangenheit mehrere Coverversionen von aus so einem Hausbereich.
Ja.
Aber das hier sind tatsächlich die Original-Vocals.
Deswegen steht auch Bob Marley bei.
Genau, und ist, glaube ich, Bob Marley and the Wailers featuring Robin Schulz. Also er ist nur der Feature-Artist. Ja.
Diese Strings im Hintergrund, die kenne ich aber auch schon aus der Hausversion. Die waren ja auch da so.
Ja, damals schon, ne?
Ja.
So Mitte der 2000er gab es mal
eine Hausversion. Ja, dann müssen wir in der Premium-Version mal genau reinhören.
Müssen wir ganz genau mal recherchieren. Ja,
und
ja,
auch nochmal das Original anhören und auch die 2000er-Version. Und dann vergleichen wir mal so ein bisschen hin und her.
Das machen wir. Und dann müssen wir sowieso einmal kurz Bob Marley würdigen, was für ein krass guter Musiker der war.
Ja.
Ja.
Ich habe auf Platz 3 der Songs, die ich vorstellen möchte, Blaze You und Lanet mit If You Stay. Kenne den Track nicht, habe nur gesehen, dass er in der Dance brandneu Playlist ist. Und Blaze You hatte ich auch schon mal persönlich getroffen, wenn ich mich richtig erinnere, vor ein paar Jahren, glaube ich. Und ich meine, der wäre auch aus der House-Fans-Gruppe und da wollte ich einfach mal reinhören, was der so mittlerweile macht. Ja, da hören wir dann auch mal in der Klangküchen-Premium-Folge genauer rein.
Hörte sich nach gute Laune im Future House so.
Ja.
Ja, ich habe dann noch folgenden Song, und zwar die neue Kygo. Auch ein Cover, und zwar zusammen mit Tina Turner, hat er gemacht What's Love Got To Do With It. Selbe Prinzip wie Bob Marley, auch Original-Vocals von damals und also wirklich von damals, aber das untersuchen wir nochmal ganz genau dann in der Premium-Folge. Tina von Tina Turner und ihr größter Hit eigentlich. Ja.
Ich weiß noch, wie du in der Dance-Charts-Gruppe meintest, Kygo und Tina Turner, What's Love Got To Do With It, angekündigt, Punkt, Punkt, Punkt. Ich weiß schon genau, wie der Song klingen wird.
Also ich brauche den Song gar nicht hören, ich weiß schon, wie er klingt.
Ja, ich weiß auch nicht mehr, ich denke mir auch so, ja, irgendwann sind wir so weit, dann reicht es einfach nur noch, den Namen zu lesen und dann rendert sozusagen so ein Produkt, so ein Programm rendert dann den Song, weißt du?
Hatte doch jetzt Elon Musk angekündigt, der will Musik direkt ins Gehirn übertragen.
Okay. Ja, wir hören mal ganz kurz rein, was wir da haben. Ja, hören wir auch mal an.
Also genau so, sie, dann habe ich mir das vorgestellt.
Aber ich bin gespannt, ich weiß noch nicht, ob auch die Kygo, diese xylophonartigen Tropical Sounds, ob die auch noch reinkommen, da bin ich mal gespannt.
Ja,
ja, bei mir auf Platz 2 der Songs, die ich hier mal vorstellen wollte, beziehungsweise die wir reinholen wollen, Tom Novi mit und zusammen mit Bella, Vamos a la Playa. Ja, von Tom Novi habe ich auch länger nichts mehr gehört. Und Vamos a la Playa, ist das ein Cover?
Ja, ist ein Italo, ja, ist ein Cover, ist ein Italo-Klassiker aus den 80ern, glaube ich.
Vamos a la Playa.
Ja.
Ja. Ich glaube, das war mein Abi-Motto damals, weil ich war auf dem Amos Comenius Gymnasium und wir hatten Vamos a la Playa.
Ja, also von 1983 ist der Song, habe ich gerade mal geguckt.
Das Original,
und ja. Und über den Song müssen wir mal sprechen. Die, also sehr nah am Original gehalten, so, ja. Ne?
Klang jetzt auch irgendwie gar nicht neu, sondern so hausig.
Das ist immer noch 80er-Style.
Ja, voll.
okay. Ja, also ich habe mal gesehen, Konto hatte das gepostet auf Facebook als Teaser. Hm. Und zumindest die Kommentare, die ich gelesen habe, waren fast ausschließlich negativ zu dem Song.
Okay.
Und ja, müssen wir mal genauer reinhören, würde ich sagen.
Okay, müssen wir mal gucken, ob das so negativ, ob wir das bestätigen können.
Ja.
So, was ist dein dritter Song, den du vorstellen möchtest?
Ja, von Sunnyvan, 120 Grad habe ich draufgepackt. Das ist ein aktuelles Release bei uns auf dem Label. Und den wollte ich mit dir mal besprechen, den Song.
Ist short und wir träumen von unendlichen Weiten. Ja, wir greifen nach den Sternen, bis wir sie endlich halten. Wir leben auf der Überholspur, sind bald.
Ja, ich mag ja Sunnyvan-Sachen. Ja, mir ist ein bisschen an den geilsten Arsch der Welt.
Ja, ja, auf jeden Fall. ja, also folgendes wollte ich mir besprechen. Wir sind ein bisschen mutig gewesen bei dem Song. Ist halt so dieses Autotune Deutsch auf Housebeat, ne?
Ja.
Und wir haben gehofft, dass das richtig gut funktioniert und abgeht, aber tut's leider gar nicht.
Okay.
Der Song steht gerade bei 3250 Streams oder so, also zündet nicht. Und ich wollte mal mit dir überlegen, woran das liegen könnte.
Okay, werde ich mit dir gemeinsam analysieren, warum Sachen nicht funktionieren. Da ist Tavengo der Richtige.
Ja. Ja.
Wir machen einfach so eine Schablone und gucken, wie nah ist es an einem Tavengo-Release?
Ja, schön. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Also ihr könnt da auch uns zuhören, wenn ihr Bock habt. Man kann einfach auf dieklangküche.de gehen und dann könnt ihr euch einen 30-Tage-Zugang klicken, kostenlos. Ja.
Ein Zugang, über den spritzen wir direkt Premium. Premium Foil kommt dann direkt in eure Blutbahn.
Genau, und wenn ihr keinen Bock mehr habt, könnt ihr mit einem Klick wieder das Abo kündigen. Und ansonsten kostet das 4 oder 5 Euro im Monat, je nachdem, welches Paket ihr wählt. Und dann könnt ihr uns immer in den Premium-Folgen zuhören. Übrigens sprechen wir in den Premium-Folgen auch länger als hier in diesem Podcast. Also die Premium-Folgen gehen immer so 1,5 Stunden und kommen auch einmal die Woche raus.
Sehr gut.
Alright.
Ich habe noch drauf gepackt.
Ach stimmt, genau, einer fehlt ja noch.
Porter Robinson.
Yes.
Get Your Wish im DJ Not Porter Robinson Remix. Und das einfach nur, weil ich gesehen habe, das ist das neueste Release von Porter Robinson. Und Porter Robinson, da müssen wir mal irgendwie reinhören. Der Typ ist ja so irgendwie immer so zwischen genial und Kacke, was macht er jetzt schon wieder? Gefühlt. So ist das für mich so irgendwie unglaublich krasser Künstler, also wirklich ein Künstler.
Ja, ein Künstler ist das, ja, Künstler.
Ja, und manchmal denke ich mir so mega geil und manchmal denke ich so, okay. Deswegen, da müssen wir einfach mal rausfinden. Das will ich auch gar nicht anspielen, weil das bringt, glaube ich, bei einem Porter Robinson Release gar nichts. Da muss man sich mehr Zeit nehmen.
Ja, denke ich auch. Ja.
Okay, was hast du noch für ein Thema am Start, dein zweites Thema?
Ja, ich wollte mit dir, wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken, Cannabis legalisieren als Thema.
Ja, okay.
Pro oder Contra? Ich merke schon, das ist ein gutes Thema, wenn man da nämlich nicht sofort eine Meinung hat.
Also grundsätzlich, was sind deine Meinungen?
Die schwankt. Je nach Alter bei mir.
Ach so.
Also ich bin zumindest dafür, dass man, glaube ich, das nicht mehr so krass kriminell verfolgen sollte, wie es zumindest, ich weiß nicht, ob es in der Praxis noch gemacht wird eigentlich, aber zumindest wie es auf dem Papier steht. Also mir ist da ein Fall letztes Jahr im Gedächtnis geblieben, da wurde ein Polizeisquad gerufen, also so ein Kommando, weiß nicht, Spezialeinheit, weil in München da irgendwo im Park so eine Gruppe Jugendlicher sich einen Joint geteilt haben.
Nein!
Weißt du das noch? Hast du das
mitgekriegt? Ja, ich weiß.
Und da haben sich da alle schlafen, das ist Bayern halt so. Finde ich ein bisschen too much. Aber auf der anderen Seite, ich kenne jemanden, der hat so viel gekifft in seinem Leben und der hat sein Gehirn matschig gekifft. Ne? Also richtig so jetzt mit Psychosen und studierter Ingenieur, hat Frau gehabt, Kind gehabt und ist dann komplett abgedriftet. Also so jeden Tag 5, 6, 7 Joints geraucht, ne? Und hat dann Psychosen bekommen und ist schizophren geworden. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt damit zusammenhängt, kann ich nicht sagen, aber man könnte es vermuten zumindest, wenn du zu viel kiffst. Und das ist schon so eine Sache, wo ich sage, Respekt sollte man auf keinen Fall verlieren. Und es kann doch, wenn man es legalisiert, wirst du ein paar Fälle haben, die da auch abdriften werden. So, ne? So wie beim Alkohol halt auch. Ne?
Ja,
Alkohol ist legal und wir haben irgendwie 1,2 Millionen Alkoholiker oder 4 Millionen, keine Ahnung, wie viele Alkoholiker haben wir hier in Deutschland?
2 Millionen? Ich glaube 2 Millionen aller Erwachsenen.
Das ist schon 2 Millionen.
Schon beeindruckend.
Ja, genau, 1,77 Millionen.
Ja.
Und dann plus Dunkelziffer noch.
Ne? Ja, genau. Die Dunkelziffer ist ja viel größer.
Also, du kannst wahrscheinlich verdoppeln, also bist du fast bei 4 Millionen.
Ja, ich schätze auch, weil du musst überlegen, wie viele, das sind ja die, von denen man letztlich es weiß, die auch mal vielleicht irgendwie in Behandlung gehen. Also wahrscheinlich hast du eher Suchtverhalten, hast du wahrscheinlich bei 10 Millionen oder so.
Ja, also jeden Tag so 3 Gläser Wein abends oder so ist ja auch schon Alkohol. Meine Oma, jeden Tag ein Likörchen, weißt du?
Ich sag mal so, ich hab einen Bekannten, ich möchte da nicht näher drauf eingehen, der auch schon einen Entzug hinter sich hatte, diverse Drogen, ne?
Ja.
Und der hat halt dann auch in dieser, bei der Entzugsklinik auch so gelernt. Also es hat gar nichts, viele denken immer nur über die Menge nach.
Ja.
Und die Menge ist gar nicht so sehr das Thema, wenn es um Sucht geht, sondern es geht viel eher um den Stellenwert. Was bedeutet dieses Feierabendbier für dich? Was bedeutet der Joint? Weil du kannst auch alle 2 Wochen dir eine Ecstasy schmeißen und bist krass abhängig, weil du vielleicht 2 Wochen lang immer nur auf diesen einen Moment hinfieberst, ja. Dein Leben sozusagen scheiße ist und du immer so denkst, boah, und das haben tatsächlich viele, dass sie sagen, ey, am Wochenende gebe ich mir richtig die Kante und vielleicht sind sie in der Woche voll funktionstüchtig und gehen arbeiten und alles, aber dann hast du trotzdem ein Alkoholproblem.
Absolut, ja.
Und das ist so, was also ne, nur die Menge, die gesoffen wird, das ist gar nicht das Problem, sondern wirklich, was hat das Ding für einen Stellenwert? Und jetzt kommen wir zu deiner eingangs gestellten Frage. Ich weiß gar nicht, ob man fokussiert sich immer so darauf, auf dieses, sollen wir es jetzt legalisieren oder verbieten? Und ich weiß überhaupt nicht, ob das das Problem ist. Also ist es ein Problem, dass das Zeug jetzt legal ist oder nicht, sondern wir müssten vielleicht mal die Frage stellen, wann entsteht denn Sucht? Helfen wir Suchtkranken genug, da wieder rauszukommen und sowas?
Ne? Ich weiß, was du sagen willst. Also es ist ein Riesen, also wenn du von heute auf morgen das verbietest, dann ist es ja nicht weg. Ne?
Ja, eben.
Also wir verbieten ja auch Sachen zu klauen. Diebstahl ist auch verboten, wird trotzdem gemacht. Ja. Ne?
Das Einzige, wo das klappt, ist Racial Profiling, weil das ist ja verboten, deswegen gibt es das nicht.
Genau, da brauchen wir auch keine Studie machen, gibt es ja nicht.
Brauchen wir nicht, weil ist ja verboten. Das ist das Einzige, wo es klappt. Ansonsten kann man sagen, wenn Sachen verboten sind, heißt es nämlich nicht, dass es sie nicht gibt.
Grüß an unseren Innenminister, genau. Ja,
Vollidiot, echt.
Vollidiot, Hashtag Vollidiot. Echt.
Boah, als ich das gelesen habe. Egal, anderes Thema. Ja, aber genau das ist es ja. Also nur weil es verboten ist, heißt es nicht, dass es das nicht gibt.
Nee, es gibt ja sogar die Theorien, also wenn du Sachen legalisierst, dann, dann wird es besser. Ne? Also dann,
das kann auch passieren, ja.
Ja, also
zumindest
diese ganze Kriminalität. Also du holst die Leute, also Beschaffungskriminalität wird dann wegfallen und so. Ne? Also jetzt musst du halt so Heroinsüchtige, die müssen halt Sachen klauen, damit sie Geld haben oder Prostitution machen oder so, damit sie Geld genug haben für ihre Drogen. Und das könnte sich alles ändern, wenn du Heroin am Automaten ziehen kannst, sozusagen.
Ja, keine
Ahnung. Oder per Rezept kriegst oder so, ne?
Ja. Also da muss man auch sagen, auch schon das, also ich bin da überhaupt nicht im Game drin, aber ich weiß jetzt nicht, wie man gut an Joints rankommt. Ich weiß es nicht, aber auch da ist es ja so, du gehst halt nicht in den geordneten Laden
Supermarkt.
Rein. Sondern, ich weiß ja nicht, also bei uns, wenn ich mal so jetzt hier in unsere Kleinstadt denke, ich kenne so ein paar Spots, wo es immer verdächtig danach riecht. Ja, also würde ich vermuten, dass es dort in der Nähe, und das sind halt eben nicht jetzt die schönsten Flecken, wenn ich jetzt mal so sagen darf.
Kann man doch heutzutage im Internet bestellen und nicht hier im Darknet. Hab ich irgendwann mal gelernt. Achso, kennst du diese Serie How to Sell Drugs Fast?
Ja, habe ich letzte Woche erst die erste Staffel geguckt, jetzt die zweite rausgekommen, finde ich richtig gut.
Ich habe die erste Staffel damals auch geguckt, als rauskam. Ja. Jetzt habe ich gestern Abend gesehen, zweite Staffel ist da. Habe ich die erste Folge angefangen und musste leider ausmachen. Fand ich so schlecht.
Ja, es hat sich ein bisschen geändert. Ist mehr so in Richtung Teenie-Komödie geworden, ne?
Ja, richtig Teenie. Und dann nur noch die Einblendung von Instagram und die Handy-Displays werden immer angehen. Aber die reden auch, die Schauspieler, die spielen das gut, aber die reden halt richtig real, ne? Die machen so Real Talk und ich verstehe die manchmal gar nicht mehr. Die nuscheln sich da also so einen ab irgendwie. Und ich so, was hat er gerade gesagt, hä? Nee, also sorry. Ey,
okay.
Komm ich nicht mehr mit.
Es hat sich ein bisschen geändert. Also ich fand die erste immer noch okay, aber klar, das hat sich ein bisschen, jetzt ist es mehr so, jetzt geht es ja auch um die Beziehungen der
Protagonisten. Ja, das ist also
Erste Staffel war echt stark. Also.
Ja, war gut, aber auch ein ganz, also hat dann nachher auch ein bisschen zu stark abgedriftet in Liebesromanze.
Ja, ja.
Also ich finde das ja viel cooler, wenn der Fokus auf seinem Business geblieben wäre.
Ja, klar.
So wie zum Beispiel, kennst du noch den Film Blow?
Mit Johnny
Depp und so?
Ja,
also wie du aus dem vom kleinen Mini-Kriminellen wirst du so ein Bossen-Imperium oder Breaking Bad hat das gleiche Prinzip, ne? Und bei How to Sell Drugs Fast war das so, ja, der baut auch so ein Business auf, auch ein Millionen-Business, aber es geht eigentlich nur darum, wie er kriegt er seine Freundin zurück.
Ja, du, Sebi, interessiert sich auch wieder nur für das Marktwirtschaftliche, wie kann man das Ganze skalieren und so. Die anderen Menschen interessieren sich eben auch dafür, dass der Nerd auch nochmal einen wegstecken kann.
Ich sag mal so, die erste Staffel war für Leute, als ich das geguckt habe, war ich vielleicht 38 oder so. Da hat das noch gerade so funktioniert und jetzt haben sie mal diesen Fokus nach unten geschoben. Also jetzt bin ich raus. Ist nochmal so 5 Jahre nach unten gerutscht oder so. Ja.
Also ich bin noch dabei. Ich habe jetzt eine erste Folge geguckt. Ich zieh's mir weiter rein. Ich wollte nur mal eine Sache dazu sagen. Und zwar habe ich bei Wikipedia zu dem Ding gelesen, dass die Serie, die hat einen Preis gewonnen. Und zwar.
Ja, die erste Staffel.
Ja, die erste Staffel hat einen Preis gewonnen. Und zwar keinen guten Preis, sondern die übelsten Arbeitsbedingungen oder sowas. Habe ich das gelesen.
Okay. Man muss sagen, wird produziert von der Bild- und Tonfabrik, glaube ich.
Ich weiß.
Und das ist die, wo auch Jan Böhmermann so ein bisschen mit drinsteckt, glaube ich.
Die produzieren noch die Sachen für Neo Magazin Royal, meine ich. Und deswegen, das ist schon alles sehr cool gemacht. Ich fand auch die Produktionsqualität echt gut. Also die Einblendungen und so, das ist schon echt gut.
Das ist schon gut gemacht, ja, auf jeden Fall. Bei mir war das zu viel nachher auch. Also alle 3 Sekunden irgendwie das Display von irgendeinem Handy, was schreibt ihr da gerade und das war so richtig bam, bam, bam.
Wie geil ist das denn? Ich lese gerade, als kartografische Vorlage für die fiktive Stadt Rinseln dient der Bonner Stadtteil Röttgen. In den gezeigten Kartenausschnitten beispielsweise von Daniel Riffert's Laufrunden sind die Straßenzüge gut zu erkennen. Im benachbarten Stadtteil Ippendorf wurde auch gedreht. Das ist alles bei mir um die Ecke.
Ja, siehe. Du lebst im Ghetto, oder?
Das ist 20 Minuten von hier. Also 10 Minuten mit dem Fahrrad. Ne? Das ist so 10 Minuten mit dem Auto. Lustig. Ja. Also auf jeden Fall, wie sind wir darauf gekommen? Achso, genau, das hat dich mehr begeistert, wie das Business, und das driftet jetzt ein bisschen ab. Ja.
Genau. Das ist jetzt haben wir das Thema gewechselt, aber egal, scheißegal. Bei Netflix-Serien, erste Staffel super, zweite noch so und dritte kommt dann nicht mehr.
Ja, das ist halt ein Problem, finde ich schon. Und dann hängt
die zweite Staffel hört mit einem Cliffhanger auf und die dritte Staffel kommt dann nicht.
Deswegen bin ich ein großer Fan von Miniserien. Ja? Nimm sowas wie Tschernobyl.
Also Tschernobyl.
Abgeschlossen. Ja, super, ne? Abgeschlossen. Super Serie, 5 Folgen. Toll erzählt.
Oder so. Ja.
So, dieses Open-End lassen ist immer ganz schwierig.
Schwierig, ja.
Ja.
Sehe ich genauso.
Ja. Aber ist ja auch nicht schlimm. Guck mal, du hast es für dich rausgefunden. Das Ding ist jetzt durch. Alles klar, brauchst nicht weiter gucken. Das macht ja aber die erste Staffel jetzt ja nicht schlechter. Die hast ja geguckt, hat dich ja gut unterhalten. Gut, muss man ja nicht ewig. Ich bin auch bei vielen Serien bin ich irgendwann einfach ausgestiegen. Hab gesagt, alles klar.
Also
Spackos, ich bin raus.
Also eine Serie komplett alle Staffeln durch, das ist schon, passiert super selten. Ne? Also selbst so Sachen wie hier die Zombie-Serie, wie hieß die noch?
So, die hat sich auch
Walking Dead.
Ja, hat ja auch völlig verlaufen irgendwann.
Völlig verlaufen. Also ab Staffel 6, 7 wurde das so übel, schlecht und repetitiv. Also wiederholte sich alles eigentlich nur noch. Ne?
Ja, ich quäle mich ja gerade durch diese deutsche Serie Dark, auch nur, weil wir das im TNT-Podcast angefangen hatten, das zu gucken. Also mittlerweile bin ich bei Staffel 3 und wir quälen uns dann nur noch durch. Ja,
Dark ist auch so. Also erste Staffel geguckt, dann erste Folge, zweite Staffel, nichts gerafft mehr, also gar nichts.
Also ich raff das schon, aber es ist alles total random. Also
du musst die am Stück gucken. Ne? Also wenn du da 2 Jahre
warst. Ich hab das alles am Stück geguckt. Mehr oder weniger, ne? So mit Tag.
Weil die so komplex, die Handlung.
Wobei, wenn du es am Stück dann guckst, dann stellst du nämlich irgendwann fest, das ist auch nicht wirklich komplex, sondern das ist so, wir bauen immer wieder einen neuen Handlungsstrang auf, wir ziehen immer wieder was Neues auf und erzählen manche Dinge einfach auch gar nicht zu Ende. Das nervt mich total.
Ja, das nervt auch, ja.
Ja. Ja, gut. Also legalisieren wir jetzt Drogen oder nicht?
Ich würde sagen, da schlafen wir nochmal eine Nacht drüber.
Ja.
Kann man nicht so
ich,
leicht.
Ich würde sagen, lass mal erstmal die Suchtproblematiken bekämpfen oder beziehungsweise das mal den Fokus da drauf legen, weil ich glaube, dann ist die Frage, ob du das jetzt, weil das ist so ein bisschen wieder, ich habe das Gefühl, du machst es dir einfach, indem man sagt so, ja, wollen wir es jetzt legal machen? Ja, nein, Punkt, so. Aber das sind nicht die schlimmen Schicksale, die das dann nachher produziert.
Nee, also. Ich habe ja auch explizit nur Cannabis angesprochen. Ne? Ich habe jetzt nicht gesagt, lass uns Kokain oder so legalisieren oder Heroin oder irgendwie sowas, sondern Cannabis. Ja. Weißt du übrigens, warum Cannabis verboten worden ist? Irgendwie? Kennst du diese Geschichte dahinter?
Da war irgendwas mit Hanf. Gedöns, warum? Ja, ich weiß, es hat ja, irgendwie gar keinen, es hat keinen Drogengrund, sondern...
Es hat keinen Drogengrund, irgendwie, da haben irgendwelche Leute gekifft, also die haben ihre selbst angebauten Cannabispflanzen geraucht und dann sind die zum Nachbarn, also irgendwie, ne, 19. Jahrhundert oder so, ne, und dann sind die zum Nachbarn rüber und die haben sich da seltsam verhalten und der Nachbar war irgendwie so ein Richter. Okay. Und der hat dann mal ein Gesetz entlassen. Das kann ja nicht sein, dass sie hier die ganze Zeit so plemplem und sich kaputt lachen und so. Und so wurde irgendwie Cannabis verboten. Okay. Und ist seitdem verboten.
Ja, war schon immer so.
Aber das. Ja, also so kurz vor der Geschichte, die ich mal gehört habe. Aber ich glaube, die kann man auch auf Wikipedia so nachlesen.
Gut. So, ich habe noch ein ganz kleines Thema zum Schluss. Ja. Und zwar, ich würde gerne einmal mit dir, ich weiß nicht, Attila Hildmann, hast du mitbekommen, das Video, wo er da, der hält ja immer noch seine Reden da irgendwie, ne? Und hat ja so die, ja, am Rande der geistigen Behinderung Menschen um sich herum. Hast du das mitbekommen?
Ich bekomme jeden Tag was von dem mit.
Eigentlich, ja, okay, weil ich hab,
also der ist richtig, richtig radikal geworden, ja?
Der ist richtig radikal. Ich spiele mal gerade was ab und danach möchte ich gerne mit dir darüber mal sprechen.
Lügenpresse! Also wir fangen jetzt einfach mal an bei meinem Freund, dem Volker Beck. Der Volker Beck, das ist ein Politiker der Kinderfickerpartei Die Grünen. Also wenn ich Reichskanzler wäre, dann würde ich die Todesstrafe für Volker Beck wieder einführen, indem man ihn die Eier zertrete auf dem öffentlichen Platz. Sie hat ja gesagt, ich habe gesagt, Hitler ist ein Segen im Vergleich zu Kommunistin Merkel. Und sie hat auch gesagt, dass ich ein Nazi bin, weil ich diese Kaiserreichflagge hier zeige. Und sie hat gesagt, und ihr glaubt, dieser Mann ist kein Rechter.
Der Kaiser war kein Nazi.
Hitler war ein Segen im Vergleich zu Kommunistin Merkel, denn sie plant mit Gates einen globalen Völkermord von 7 Milliarden Menschen. Also in diesem linksfaschistischen Staat, in dieser Bolschewikenrepublik Deutschland, bin ich kein Rechter. In diesem linksfaschistischen Staat bin ich stolz ein Ultrarechter.
Yo.
Ja, also da spricht ein Nazi. Hält öffentlich Reden und spricht Todesdrohungen im Konjunktiv aus. Und also Halleluja.
Jetzt, ich habe das geguckt und man kann jetzt darüber streiten, so ist der Typ geistig noch ganz sauber. Ich glaube nicht. Ich glaube, der hat richtig, also ich glaube, der ist, aber das ist ja ein anderes Thema. Ich frage mich jetzt, ab welchem Moment ist sowas eigentlich, also für mich gefühlt, ich gucke das und denke mir, das kann doch nicht erlaubt sein.
Ja, wie gesagt, ich habe es gerade schon gesagt, der hält Reden im Konjunktiv. Also wäre ich Reichskanzler, dann würde ich den Volker Beck
öffentlich hinrichten.
Öffentlich hinrichten. Und so kannst du das ganz offensichtlich formulieren. Wenn du sagst, wir ziehen jetzt los und richten Volker Beck öffentlich hin,
okay, aber das, also,
dann hast du die Grenze überschritten.
Krass,
also, ganz fein muss man hier auf die Terminologie gucken. Also,
okay,
das finde ich
schon krass, weil...
Ja, ist aber
also,
so.
Das ist...
ist krass, ja.
Also da stehen Leute und er und die stacheln sich gegenseitig an. Und also wenn jetzt... und da waren noch andere in diesem Beitrag, da konnte man gucken, also die waren im Prinzip noch verwirrter, die haben rumgeschrien, also die sind, im Prinzip gehören die in die Klapse, muss man ganz ehrlich so sagen. Die brauchen dringend eine Therapie, das ist, ne, also die sind nicht, die kommen nicht mehr mit der ganzen Welt klar, das sind Psychosen, die haben ja Verfolgungswahn, du kannst mal lesen unter Schizophrenie, ne, das sind so die Anzeichen davon. Die glauben, dass sie verfolgt werden, dass sie nicht mehr selbstbestimmt leben und so, ne? Das sind Psychosen und solchen Leuten musst du eigentlich helfen. Und jetzt frage ich mich, ist das nicht gefährlich, sowas zuzulassen? Weil im Endeffekt provozierst du dadurch doch unter Umständen einen, der dann jetzt, der Next Step ist ja, jetzt greift einer einen Politiker an. Das ist doch, was soll denn jetzt noch kommen? Also
ja,
Ja, also du kannst natürlich dein Leben lang jetzt irgendwie diese Reden halten, aber das wird ja irgendwann nicht mehr befriedigend sein. Irgendwann willst du Köpfe rollen sehen.
Ja, das muss jetzt genau beobachtet werden, ne? Also meiner Meinung nach sind die da jetzt, also ist der Attila Hildmann also mindestens hauchdünn an der Grenze dran. Also die hat sie vielleicht noch nicht überschritten, aber er passt kein Blatt mehr zwischen. Mehr geht nicht. Da muss man jetzt wirklich schon genau auf die Formulierung gucken, die er da sagt. Und auf der anderen Seite muss dann auch der Volker Beck geschützt werden, ne? Dass sowas nicht passiert.
Also ich finde, ich weiß nicht, also mein Rechtsempfinden ist so öffentlich.
Wir haben aber Meinungsfreiheit in Deutschland.
Ja, aber Meinungsfreiheit.
Wäre ich Kanzler, dann würde ich. Ja, aber
was ist denn das? Das ist ja.
Aber das ist seine Meinung.
Ja. Okay, dann nenn mich, dann bin ich kein, in der Auslegung der Meinungsfreiheit bei sowas finde ich grenzwertig. Also weil alles, was zu Gewalt...
ist grenzwertig, definitiv. Also,
das finde ich, beziehungsweise nicht nur grenzwertig, ich finde, das sollte verboten sein. Ich darf nicht öffentlich, auch im Konjunktiv nicht, irgendwelche Gewaltfantasien über real existierende Personen äußern. Das finde ich, das geht nicht. Ich kann nicht mich hinstellen und sagen... wäre ich Superman, würde ich ihn töten.
Also, doch, soll das? Genau das darfst du machen. Das ist Meinungsfreiheit in Deutschland. Das ist ein wichtiger Aspekt unserer.
Ja, aber, das kollidiert. Ja, Moment. Also,
ja, doch. Also, was du persönlich machen würdest und so, das darfst du ruhig äußern.
Ja. Okay.
Krass. Auch wenn, ja. Also, ist so. Ich kann mich auch hinstellen. Wäre ich in der Lage, ein Boot zu fahren, würde ich Flüchtlinge im Mittelmeer retten. Ist verboten. Würde ich aber trotzdem machen. Und ich kann mich auch hinstellen und das sagen.
Ja, aber du bringst ja auch in deiner Fantasie keinen um.
Nee, im Gegenteil. Ich rette welche, aber verstoße trotzdem gegen das Gesetz. In beiden Fällen verstößt du gegen das Gesetz.
Okay, also, ja, verstehe. Alles klar. Okay, also, ne, du... zum Beispiel auch, wäre ich in der Lage dazu, würde ich jetzt in den Mediamarkt gehen und 1000 Fernseher klauen und sie bedürftigen Menschen schenken.
Genau, und für diese Aussage kann ich dich ja nicht schon verurteilen.
Ja, okay. Also, ne? Ja, es ist schwierig.
Ja.
Aber wie gesagt,
man... Aber ich kann dich beruhigen, also mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit, also sie tendiert gegen 1, wird er irgendwann die Grenze überschreiten und dann wird er auch mal verhaftet und so, ne?
Ja, also, ich habe halt nur immer, weißt du, was halt immer so frustrierend ist, wenn dann der nächste Politiker einfach wieder hingerichtet wird, erschossen wird. Weil dann, genau das passiert ja.
Das ist ja auch schon passiert.
Ist schon, ja, meine ich ja.
In letzter Zeit viel zu häufig passiert.
Ja, also können wir mal, ich habe den, wie hieß er noch, habe den Namen da vergessen, der Politiker, der da auf seiner Terrasse einfach hingerichtet wurde.
Ja.
So. Wie krass ist das denn bitte? Also, und das ist ja auch jemand, der sich genau durch so einen Attila Hildmann hat aufstacheln lassen.
Ja, also, genau.
Da denke ich mir so, das kann doch nicht wahr sein.
Ja, Walter Lübcke war das.
Genau, und, Lübcke,
jetzt ist ja auch gerade der Attentäter von Halle ist ja, glaube ich, gerade vor Gericht, ne?
Ja.
Der hat ja auch so eine hanebüchende Begründung aufgeführt, warum er das gemacht hat. Ja. Hast du das mitgekriegt?
Nee, also ich habe gesehen, über den Prozess wurde berichtet, ja.
Ja, also er hat gesagt, seit 2005 sind immer mehr Flüchtlinge ins Land gekommen und die nehmen uns hier den Arbeitsplatz weg und deswegen geht es mir so schlecht. Also hat er gesagt, ne?
Okay.
Und dann hat die Richterin gesagt, er hat einfach mal in seinen Lebenslauf geguckt, aber sie waren doch auch schon vor 2015 ein Loser. Arbeitslos und alles. Also der ist einfach, sie hat einfach mal seine Hauptbegründung einfach mal vollkommen auseinandergenommen mit ein, zwei Sätzen. Ja. Das war so absurd, ey. Naja. Tja. Ja.
Ja, da fällt mir auch immer nur wieder ein, wo ich mir so denke, ey, stell dir folgende Frage. Wenn einer aus Nordafrika in ein Boot steigt, sich mit Ach und Krach hier rüberschippert, ja, die Sprache nicht kann, nichts vorzuweisen hat, wenn der Typ deinen Job machen kann, dann bist du ein Idiot.
Dann bist du ein Idiot.
Also, wenn der deinen Job machen kann und auch noch mehr Frauen abkriegt als du, dann bist du leider... Also, das.
Ja, genau das war der Tenor, der in der Gerichtsverhandlung gestern, was da passiert ist.
Also, Dann musst du leider den Fehler bei dir suchen. Es tut mir leid.
Finde ich ein schönes Schlusswort, Sinan.
Ja, alles klar.
Das ist ein guter Gedanke, mit dem man die Leute entlassen kann. Alright, würde ich sagen, nächste Woche melden wir uns nochmal zweimal wieder.
Ja.
Einmal das Vier-Gänge-Menü und einmal eine Premium-Folge. Und danach bin ich im Urlaub.
Alles klar.
Vielleicht finden wir Ersatzmoderation oder es fällt aus, müssen wir mal gucken. Ja. Aber ich bin dann erstmal zwei Wochen weg.
Alles klar. Gut. Bis dahin.
Bis dahin, ciao.
Tschö.